Jetzt sind wir in der regulären Aufzeichnung, würde ich mal sagen. Man muss übrigens,
hat die Aufzeichnung schon begonnen, oder was?
Ja. Man muss übrigens mal dazu sagen, was sich alles verändert hat. Wir haben mittlerweile Markenbeauftragte hier, die sich kümmern, ob das Studio top ausgestattet ist.
Richtig.
Uns wurden gerade die Elbgold-Becher abgenommen, um sie in MML-Tassen umzufüllen. Also nicht die Becher, sondern das, was drin war.
Ja, das ist richtig.
Ja,
ja. Ja, darauf erstmal ein Geräusch.
Braune Gold.
So.
Also braune Gold.
Falls hier vielleicht ein Foto gemacht wird.
Ja, ja, das ist ja schnell passiert. Ne? Übrigens, dass du Elbgold genannt hast, der Kaffeeladen schuldet uns jetzt ungefähr 80.000 Euro.
Ja,
ja.
So ist es
die eine Nennung des Namens. Er ist ja so.
Wir saßen hier vor 27 Stunden und dachten, was eine Kacke, wie soll das weitergehen?
Mhm. Mit dem Fußball.
Ja. 8 Stunden später wussten wir es bereits.
Das ist richtig.
Man kann man
wir sind das Volk, würde ich mal sagen.
Eigentlich kann man doch anfangen quasi fast schon wie einer, wir müssten uns eigentlich so ein lila Trauerumhang umhängen und sagen, liebe Brüder und Schwestern, wir sind heute hier zusammengekommen, um Abschied zu nehmen.
Viel zu früh und überraschend.
Ja, sowas in der Art.
Ja, also man muss sagen, die Marke Super League, also so was so die Halbwertszeit angeht, rangiert das irgendwo zwischen Osterruhe und Clubhouse.
Mhm.
Und da kann man ja nur herzlich zu gratulieren. Da muss man
Osterruhe und jetzt, entschuldige, er kam gerade ein bisschen später an.
Tick.
Nein, weißt,
Tick.
Weil wisst ihr, warum ich gedacht habe, warum ich so nachgedacht habe? Weil ich ja eine Sache vergessen habe. Musik bitte. Und damit herzlich willkommen, das ist Superligen Part 2.
Ja, Superligen lernen, ne?
Genau.
Aber das ist ja Quatsch, muss man gar nicht lernen, das Ding ist ja erledigt. Im Grunde genommen war die Super League auch kürzer als die Kanzlerschaft von Markus Söder, muss man auch sagen.
Oder wie der Engländer sagen würde, Dead on Agnelli.
also die
bisschen
Ereignisse.
Awakening-mäßig, ne?
Die Ereignisse überschlugen sich am gestrigen Dienstag und irgendwann wurde das Ganze so absurd, dass wir dann gesagt haben, okay, da müssen wir jetzt einfach mal auch im Dienste unserer Fans uns da nochmal in den Dienst der Fans stellen. Und
also so elaboriert haben wir es nicht.
Du
hast uns geschrieben, Brennpunkt, Ausrufezeichen.
Ja, exakt
Mike,
so.
Mike und ich hatten gerade die dritte Flasche Merlot-Indus.
Ja,
und
der gesagt, Mike hat natürlich
um 5.
Genau, Mike hat natürlich um 5 geschrieben, die können sich ficken, unsere Fans. Interessiert mich nicht. Ich will meinen Wein saufen.
So ist es.
Und dann hat Lukas als die Stimme der Vernunft, als Mann des Volkes gesagt, da sind wir doch unseren Fans schuldig. So
ganz
war's.
Ganz kurze. Lukas, Mann des Volkes?
Ja, gut zugegeben. Jeder, der mal auf einer MML-Live-Veranstaltung war und so Gott und Corona will, wird es dir auch wieder geben, weiß, wenn eine Person immer kurz davor ist, wenn einer nur mit einem Selfie oder Autogrammwunsch auf Lukas Vogel sein, kann es passieren, dass er auch im Zweifel das CS-Gas zückt und dieser Person einfach unangekündigt in die Augen sprüht.
Hast du gestern Dortmund Maulwurf gespielt bei uns? Weil wir haben uns genau über diesen Auftritt in Dortmund unterhalten, wo dieser eine Zuschauer, der ganz vorne in der ersten Reihe saß, die erste halbe Stunde komplett jeden Satz wiederholt hat, den wir gesprochen haben.
Meinte ich gar nicht, ich meinte den anderen.
wo wir unser eigenes Echo hatten.
Stimmt, du hast recht, das gab's ja auch. Ja. Ach Gott, ich freue mich schon drauf, wenn wir mal wieder gemeinsam auf der, aber darum geht's gar nicht heute.
Und dann jagen wir so unsere Fans.
Genau.
Und so, also, da machen wir es mal umgekehrt, wie das, was auf Schalke passiert ist, aber darüber reden wir natürlich gleich auch nochmal.
Genau.
Dann jagen wir unsere Fans durch Dortmund.
Genau. Also.
Wir werden sie jagen.
Wir haben jetzt gerade eine Situation geschildert, wo, ich sag's jetzt, wie es ist, die Stars ganz eng an die Fans ranrücken. Und das, worüber wir jetzt sprechen, was geplant gewesen ist, ist ja genau das Gegenteil davon, dass die Stars, dass die High-Performer möglichst weit weg sich von den Fans entfernen, bis die Fans irgendwann gesagt haben, so läuft das hier nicht. Und siehe da, das, was als Testballon geplant war, verpuffte binnen weniger Tage, wenn nicht gar Stunden. Ganz interessant zu beobachten.
Aber war es wirklich ein Testballon oder war es die von Mike Nöcker ins Spiel gebrachte, wie hast du es genannt, Blendgranate?
Ja, also es heißt wohl Nebelkerze.
Er meinte,
ne?
Aber Nebelkerze, aber es ist korrekt. Das Bild ist ja das Richtige. Also ja, ja. War es wirklich etwas, was jetzt zerbröselt ist unter dem Druck aus den eigenen Reihen? Mhm. Guardiola dagegen, Klopp dagegen, Carragher hat sich geäußert, Neville hat sich geäußert. Eigentlich jeder, der noch ein bisschen Eier im Sack hat, hat gesagt, ey, das ist auch nicht mehr mein Fußball. Ja. Also diese Welle der Entrüstung schwappte ja über diese Super League. Und jetzt ist die Frage, sind sie darunter eingeknickt oder haben sie von Anfang an das gemacht, was Mike Nöcker vor 2 Tagen in einem Tweet schon vorausgesagt hat, dass es eben nur die Nebelkerze war, um dann durchzudrücken, dass es diese neue Champions League gibt, weil sie das kleinere Übel ist.
Das werden wir natürlich nicht herausfinden können. Was aber klar ist, ist, dass diese Gründung der Super League, diese 12 Vereine plus X, dass das auch zu einem gewaltigen Image-Schaden geführt hat bei den Vereinen. Also das ohnehin schon angespannte, von Misstrauen begleitete Verhältnis zwischen Clubs, Clubführung zuvorderst und Fans wurde natürlich jetzt in diesem Falle massiv erschüttert. So ein bisschen so seien die Vereine dann jetzt mit irgendjemand anderem ins Bett gegangen, der Fan hätte, wäre ins Schlafzimmer gekommen und sagt, es ist nicht, wie es aussieht. Und du sagst, doch, es ist genauso, wie es aussieht. Ihr habt gesagt, wisst ihr was, ihr könnt uns mal, wir machen jetzt unser eigenes Ding und ihr Fans werdet da schon mitziehen. Und die Fans haben gesagt, die Scheiße machen wir nicht mit. Und dann hast du halt so fast schon, also als Pose ganz nett, so der FC Arsenal, der sich entschuldigt. So mit so einem Post bei Instagram und Twitter.
Aber haben wir nicht gelernt, dass man sich nicht entschuldigen kann, sondern nur um Entschuldigung bitten darf?
Man kann sich nicht entschuldigen, man kann nur um Entschuldigung bitten.
Diese ganze Bastian-Sieg-Scheiße, die er uns irgendwann vor Jahren eingebrockt hat und wir nicht mehr los. Ja, da hast du
was
immer,
lest ihr denn alles für eine Scheiße
immer diese, eigentlich? Das ist doch immer diese Kacke, die du dann immer bei Social Media liest, wenn irgendjemand sich entschuldigt und da hast du den ersten Superschlauen herunter. Man kann sich nicht entschuldigen, man kann nur um Entschuldigung bitten. Wo man sagt, danke, thanks for telling us. Naja, und jetzt hast du halt den FC Arsenal, der dann öffentlich dann sich so ein bisschen unter der Tür durchkommt und sagt, we're sorry, wo du sagst, ja, ihr seid natürlich, you're sorry, weil wir euch erwischt haben bei dieser ganzen Scheiße. Wär das gut gegangen, hätten sie natürlich alle fröhlich die Nummer durchgezogen, ist doch völlig klar. Das ist so ein bisschen für mich, um es mal auf dieses Level zu heben, das ist für mich so ein bisschen das Mausgerutscht des Profifußballs. Dieses, wir gucken einfach mal, wie weit wir gehen können und schauen einfach mal, wie weit der Sturm der Entrüstung so kommt. Das ist auch wie ähnlich wie Promis unter Palmen bei Sat.1, wo sie halt einfach den Grad von asozialem Verhalten noch mal weiter nach außen geschoben haben und einfach geguckt haben, fressen die Leute das, schlucken sie das, gefällt es ihnen womöglich? Ah nee, oh, da kommt aber jetzt richtig was zurück. Nein, sorry if we made you feel that way.
Du meinst also, es ist wie Promis unter Palmen, nur mit Promis.
Ja, genau. Ich wollte gerade nämlich eigentlich Lukas Podolski zitieren, als du FC Arsenal gesagt hast, weil sind sie auch unter dem Druck von Lukas Podolski zusammengebrochen, der ja gesagt hat, Fußball ist Glück, Freiheit, Leidenschaft, Fans und ist für jeden. Dieses Projekt ist ekelhaft, nicht fair und ich bin enttäuscht, dass Vereine, die ich vertreten habe, daran beteiligt sind. Ja. Und dann habe ich kurz überlegt, wird der Galatasaray oder sowas nicht meinen, sondern wird der den FC Arsenal meinen.
Ja,
ne?
Ja, absolut.
Interessanterweise war ja sowieso so ein bisschen, wenn man sich die Chronik des gestrigen Tages anguckt oder eigentlich der letzten 2 Tage, dann war es natürlich so, dass das Thema aufkam und dass es zunächst erstmal sozusagen die Idee gab und sich natürlich echauffiert wurde und das aus unterschiedlichen Quellen kam, wo man aber jetzt mal noch sagen konnte, okay, das ist vielleicht ein kalkuliertes Echo auf einem Weg, den man aber gehen will.
Ja.
Nochmal zum Hinterkopf, JP Morgan mit $3.5 Milliarden war das Ding gefundet.
So,
also
das
es war
muss man
ja
jetzt mal sagen, wenn jetzt sogar schon Banken anfangen, sich amoralisch zu verhalten, dann ist es aber wirklich weit gekommen.
Das erste
JP
Mal,
Morgan, so geht Bank heute.
Das erste Mal kam dann ja eine kritische Stimme innerhalb dieses Zwölferkreises. Die erste kritische Stimme, die ja kam, war dann Jürgen Klopp, wo man noch so dachte, naja, das läuft vielleicht auch gerade nicht für ihn ganz gut und natürlich mit seiner Dortmunder und seiner seiner Fußball-Vergangenheit, seiner Pöhler-Art.
Seiner Dortmunder Vergangenheit und seiner Bayern-Zukunft, genau, wolltest du sagen.
Gerade, und gerade seiner, Dortmund war ja nie an Geld interessiert.
Und sein, nein, aber seiner Pöhler-Art und diesem Namen, diesem naja, klar, puren Fußball, den er ja auch immer mit vertreten hat, so kann man noch verstehen, dass er das macht. Und dann kam es ja völlig überraschend, dass auch Pep Guardiola sich geäußert hat, der ja immerhin Trainer von Manchester City ist und ja nicht unbedingt nur ein Trainer, der sozusagen dahin geholt wird, sondern der ist ja geholt worden, weil er mit dem Sportdirektor befreundet ist, weil er in dieser ganzen Vereinsstruktur, dieser ganzen katarischen Vereinsstruktur auch mit involviert gewesen ist.
Ja.
Und als ich da zum ersten Mal dachte, wie Pep Guardiola äußert sich negativ dazu und spricht sich gegen die Super League aus. Was ist denn hier los? Ja. So, und dann kamen ja die Bayern und haben gesagt, wir sind auch nicht dabei.
Ja.
Und dann fiel das ja, Gregor Teicher von Sky hat sehr schön getwittert, the best domino day ever.
Ja.
weil dann fielen sie ja alle nach und nach, genau, letztlich.
Ja, weil sie plötzlich alle gemerkt haben, das ist ja übrigens auch so ein bisschen wie Menschen, respektive Männer, die so eine sehr lange Bescheißer-Historie haben. So, mal so also außereheliche Aktivitäten. Und dann irgendwann kommt jemand und konfrontiert sie mit all dem. Oder so Tiger Woods-mäßig, ja, wo man sagt, so, du wirst jetzt damit konfrontiert, was du in den letzten Jahren oder in diesem Fall in der letzten Zeit, in der kurzen letzten Zeit getrieben hast. Und plötzlich bist du schockiert von deinem eigenen Verhalten. Und in dem Moment, wo die Ersten ausgestiegen sind und gesagt haben, was machen wir hier eigentlich gerade, da setzte bei den anderen, die vorher wahrscheinlich berauscht waren von der Idee, von diesem Club hinter der roten Kordel, Zigarren, Weiber, Koks, das große Geld, merkten plötzlich, was machen wir hier eigentlich gerade? Und da waren die Fans im Kollektiv von einer derartigen Wirkmacht, dass ich sogar glaube, dass bei einigen tatsächlich sogar aufrichtig etwas einsetzte, eine Art Raison, dass sie plötzlich merkten, was treiben wir hier eigentlich? Was ist das? Wie weit haben wir es kommen lassen? Aber die Wahrheit ist natürlich auch, wäre da niemand ausgeschert, wäre das Echo der Fans nicht so groß gewesen, dann hätten sie es natürlich auch durchgezogen.
Bei einem Domino Day muss halt immer einer, genau, der erste Stein sein.
Genau.
So, frag,
genau,
mal bei Uli Potowski nach.
Ja.
Und aber ist es nicht wirklich diesmal dieses, wir haben gestern noch gesagt, die Fans, die Macht, da haben wir über Montagsspiele gesprochen, um so viele Tennisbälle kannst du gar nicht ins Stadion bringen, dass du auch noch die Super League verhinderst. Aber diesmal war es ja so, ich weiß nicht, wie die Beweggründe sind, warum Guardiola sich dann da hinstellt und Klopp. Es ist ja nicht nur der Fandruck. Dafür ist nicht genug Zeit vergangen. Also wenn Jamie Carragher twittert, Super League born on April 18th, died in 2 days later, so dann ist ja gar nicht so viel Protest passiert. Also es gab eine Riesenwelle der Entrüstung, aber normalerweise ist man von Fußballvereinen, je höher und reicher sie sind, ja gewohnt, dass sie es aussitzen.
Ja.
So. Haben sie ja nicht. Das heißt, der Druck kam ja dann wirklich von offizieller Seite, nämlich von der Trainerbank und von den Spielern und von Legenden und Ikonen der Vereine. Und das hat mich überrascht. Ja. Dass es eben nicht nur die Leute auf Twitter waren oder Leute, die sich vor eine Geschäftsstelle gestellt haben und Transparente hochgehalten haben, sondern dass es von innen heraus kam.
Ja.
Und dann bleibt ja nur die Vermutung, dass das von den Oberen, so wie Agnelli oder bei Manchester, also von den Besitzerfamilien, von den Syndikaten, die dahinter stehen, von den Firmen, dass das teilweise eben auch oder in großer Zahl an den Trainern und an der Mannschaft komplett vorbeikommt.
Ja, im Falle von Klopp muss das ja so gewesen sein.
Ja, ja. Das war eher die Besitzer und Geschäftsführer und sonstige Instanzen, die dann gesagt haben, klar machen wir das, wir drucken weiter Geld. Und da wird ein Klopp als Teamchef dann überhaupt nicht gefragt. Und dann verstehe ich das natürlich. Aber dann haben sie sich eben auch in dem Fall mit den Falschen angelegt, wenn sie nicht mal die Entscheider, die nah an der Mannschaft und nah an den Fans sind, als Trainer mit ins Boot holen.
Ja. Und bei Klopp hatte mich das noch nicht gewundert, bei Guardiola war ich total verwundert. Mhm. Das war so ein bisschen die Reaktion. Was mich auch verwundert hat, es gibt auch einen Part, über den wir gleich kurz sprechen müssen, der eine Sichtweise ist, die Agnelli, mit dem Agnelli heute zitiert worden ist. Da müssen wir einmal kurz drüber sprechen, weil auch da steckt was Wahres drin, was er gesagt hat. Aber ganz kurz zurück zu dem Punkt Guardiola. Es gibt ja diese Überlegung der Super League, gibt es ja schon seit langem. Ich weiß nicht, ob ihr euch an diesen
Eis... Ja, das schwebt die ganze Zeit immer schon im,
genau,
Raum.
Ja, gefühlt so lange, wie es uns gibt.
Ich weiß nicht, ob ihr euch an diesen ICC erinnert, International Champions Cup. Das ist das, wo der Classico in Miami ausgespielt wird und wo die Bayern schon mal irgendwie mit auf US-Tour gegangen sind und dann gegen Manchester City gespielt haben.
Ja, also dieses, wo dann Pulisic, war das nicht auch, wo Dortmund dann Pulisic mitgenommen, oder Rainer, wo wir dann, weil wir gesagt haben, wir nehmen natürlich unsere US-Boys mit, damit wir die Fans vor Ort erreichen.
Und es gab es erst in China und dann ist es nach Amerika gegangen und dahinter steckt ein großer Investor. Ich glaube, es ist AIG, die auch den in Los Angeles die das Staples Center gehört und die Lakers, glaube ich. Also ein relativ großer Sportkonzern, Sportvermarktungskonzern,
der dahinter steckt. Jay-Z.
Der gehört Jay-Z. Ist jetzt aber rausgekauft worden.
Von Dr. Dre.
Der hat auf jeden Fall das Geld.
Ja. Mal fest. Kommen Sie jetzt zur Beats Super League.
Ja. So, und da gab es diese Überlegungen schon immer, weil man halt festgestellt hat, dass wenn man den Classico in Miami ausspielen kann, kosten die Tickets $500.
Ja.
$500 für ein Ticket, um ein Freundschaftsspiel spielen zu lassen. Und das Stadion war ausverkauft und so weiter und so fort. Also, und was mich so total wundert, ist dass die nur zwei Tage ausgehalten haben. Mhm. Also wie dilettantisch, dass am Ende, trotz der Kohle, trotz den 3,5 Milliarden Dollar, trotz dessen, dass sie gesagt haben, wir schütten, glaube ich, irgendwas die 3,5 Milliarden Dollar sollten ja auch wieder ausgeschüttet werden an die Vereine und so. Und trotzdem fällt es innerhalb von zwei Tagen zusammen, weil es offensichtlich so dilettantisch gemanagt ist.
Naja. Das ist doch das, was Biermann von Elf Freunde auch gesagt hat. Der hat doch gesagt, dass in erster Linie sagt das ganz viel über die Vereinsoffiziere und die Leute im Hintergrund aus, dass das jetzt nicht durchgehalten wurde.
Ja. Das ist der Spiegel, also wenn man sich darüber aufregt, wie sein regionaler Verein gemanagt wird oder sein Bundesliga-Verein, das erzählt ganz viel über die Professionalität im Fußball und zwar nicht nur in diesen 12 Clubs, sondern eigentlich im kompletten Fußball.
Ja. Wenn du über verbrannte Erde sprichst, dann war das zwei Tage Brandrodung im großen Stil auf europäischem Boden. Also das hinterlässt ja auch, das wird Spuren. Ich hoffe, dass es Spuren hinterlässt, weil man daran sich auch orientieren muss.
Das glaube ich auf jeden Fall, dass es Spuren hinterlassen wird, weil die Fans sehr unmissverständlich gezeigt bekommen haben, dass auf ihre Vereinsoberen zumindest im Zweifel kein Verlass ist. Und diese ganzen Nummern von wegen, ja, die Fans, wir zusammen und was nicht, ist halt einfach alles totale Scheiße. Kannst du alles komplett vergessen. Also der Fußball, der Profifußball hatte ohnehin jetzt kein besonders gutes Image, aber diese ganzen Kampagnen, wir zusammen in Corona-Zeiten auch noch so, dieser ganze Quatsch, wir halten zusammen, now more than ever und so, alles,
wir
alles
Scheiße. Sunshine when you're gone.
Genau, alles Bullshit, alles in die Tonne getreten, das kannst du alles vergessen. Wir zählen ja noch zu diesen, sagen wir mal, also unsere emotionalen Eruptionen halten sich ja noch einigermaßen in Grenzen, weil der Fußball für uns, da wir vielleicht auch noch links und rechts abseits des Fußballs noch ein paar andere Interessen haben, der nicht so grenzreligiös.
Ja, deine Kutte ist aus Kaschmir, das wissen
meine
wir.
Meine Kutte ist aus Kaschmir. Das bleibt sie auch. Auch wenn sie dagegen arbeiten. Ich bleib Nubbel-Fan. Nein, aber ich bin Brioni-Hooligan. Aber nein, aber das
Ultra Brioni.
Ja, aber das da ist
Nationaltrainer
jetzt,
von Bulgarien.
Ja, aber diese Nein, aber diese Vereine, die stehen jetzt unter besonderer Beobachtung und da kann der FC Arsenal beispielsweise, der ja sowieso von allen am dankbarsten sein kann, denn sportlich war natürlich die Super League in keinster Weise gerechtfertigt, da hat lediglich die Marktmacht und die Fanbase eine Rolle gespielt. Da können die 20 Mal schreiben, we're sorry. Das ist aber so ein we're sorry auf dem Level von Philipp Amthor. Also sorry, dass ihr mich bei der ganzen Scheiße erwischt habt. Das tut mir leid. Es tut mir leid. Ja, klar tut dir das leid, weil man dich dabei erwischt hat. Das tut dir leid. Es tut dir nicht leid, weil du gemerkt hast, dass du aus dir heraus falsch gehandelt hast, sondern es tut dir leid, dass die dich erwischt haben.
Lass uns doch mal drunter schreiben. Man kann nicht sorry sagen, man kann nur um sorry bitten.
Genau. You can't say sorry. You just came back for forgiveness. Mal gucken.
Ein so. Punkt, ein ja. Pass, passt auf.
So, und wie kommen wir denn von schlecht gemanagten Fußballvereinen jetzt dann noch zum FC Schalke?
Lass mich einen Punkt ganz schnell noch sagen, um es drin zu haben. Aber Andrea Agnelli.
Ja.
Naja, genau.
Der heißt wie eine Frau. Weiberdame. Aber das war wahrscheinlich jetzt gar nicht das Thema. Ne?
Hat gesagt, die Jüngsten wollen die großen Events sehen und sind weniger mit den Elementen des Lokalpatriotismus verbunden.
Ja, herzlichen Glückwunsch.
Aber er hat recht. Gestern schon,
aber ich schwöre, er hat recht.
Ja, das war
und das ist der Punkt. Ja. Und das ist der Punkt, den man dem Fußball ganz allgemein vorwerfen muss, dass sie nie was dafür getan haben, sich aktiv um den Nachwuchs zu kümmern.
Ja, klar.
Es gibt in den meisten Stadien, und das ist sozusagen der Totengräber, da haben wir irgendwann vor 2 Jahren schon mal drüber gesprochen, der Totengräber für den Nachwuchs in den Stadien, für die Bindung an den Verein von jungen Menschen, sind natürlich die Dauerkarten, weil du ja überhaupt gar keine Chance hast, dir Bayern gegen Dortmund oder Dortmund gegen Bayern oder Dortmund gegen Schalke einfach mal spontan anzugucken.
Absolut.
Du hast gar keine Chance, mit deinen Kindern dahin zu gehen, weil du
kommst
diese
nach Berlin, wir haben immer noch 30.000 ja, Restkarten.
So, auch weil, unter Volllast. Weil es diese Karten halt einfach nicht gibt. So, und dann gibt es so die, wie ich finde, meistens sehr holprigen Versuche. Manche machen das sehr gut, manche machen es sehr holprig, diese Versuche, E-Sport beziehungsweise FIFA auch in die Vereine, also FIFA als Spiel, mhm, in die Vereine mit zu integrieren, daraus eine virtuelle Bundesliga zu machen und so. Da sind ein paar ganz gute Ansätze.
Wurde während der WM 2018 im Trainingslager der Deutschen nicht schon genug FIFA gespielt auf der PlayStation?
Ich weiß nicht, ob es FIFA war oder ob es nicht da eher Fortnite.
Die haben wirklich Fortnite gespielt.
Fortnite.
Ja. Das Bierhoff dann in...
ich stelle euch dann WLAN ab.
Ja.
Watutinki. Aber der Punkt ist richtig. Der Punkt, den Agnelli macht, ist 100%ig richtig. Das sehe ich an meinen heranwachsenden Kindern, die natürlich ein bisschen diese Verbundenheit zum FC St. Pauli noch haben, weil sie mit mir halt irgendwie sehr oft ins Stadion gehen und wir auch das ein oder andere Mal das Glück hatten, eben auch Karten in Dortmund zu bekommen. Insofern haben wir das. Aber eigentlich sind die natürlich auch eine FIFA-Generation, die in der Lage sind, sämtliche Kader von sämtlichen Vereinen der Premier League
Es ist noch was anderes. Sie sind nicht mehr Fans von Vereinen. Also du musst nicht mehr Fan, du bist Fan von Neymar, von Mbappé.
Ja,
es ist eigentlich egal, wo der spielt. Du bist dann jemand, der plötzlich sich an Real Madrid hält und mit Real Madrid jubelt, weil Neymar dann vielleicht vom PSG zu Real Madrid geht. Also du folgst dem. Das ist so, wie man dem Zirkus folgt in die nächste Stadt.
Ja.
Wenn der weiterzieht, bist du halt plötzlich nicht mehr für PSG, sondern bist für Real Madrid oder Barcelona. Das ist ja auch diese Wirkmacht dieser Stars, die teilweise ja viel mehr Reichweite und viel mehr Follower haben auf Instagram als die Vereine.
Ja.
Also der Spieler ist ja mittlerweile viel, viel wichtiger als der Verein geworden. Das ist auch Teil des Ganzen.
Ja, total.
Also wir können uns da total echauffieren und man kann auch auf Twitter schreiben, wie furchtbar das alles ist.
Das passiert bei Twitter heute.
Ich weiß. Ja. Aber der Punkt ist total valide und ich sag euch, wenn die Super League gekommen wäre, wäre die in 5 Jahren ein totaler Erfolg gewesen. Und eigentlich muss, weil sie auf einem anderen Level gespielt hätten. Also sie hätten nicht mehr dieses Ligending gehabt. Sie hätten wären viel eventiger gewesen. Da wäre alles das passiert, was wir total grauenvoll finden würden.
Aber
du würdest ein anderes Publikum
aber
ansprechen.
Aber das Kompetitive fehlt ja dann doch irgendwie, ne? Wenn es keinen wirklichen Auf- und keinen wirklichen Abstieg gibt, das ist so, weiß ich nicht.
Also, aber
sind wir ehrlich, wir hätten die Scheiße natürlich trotzdem geguckt, aber halt eben auch anknüpfend an das, was Lukas gesagt hat, weil wir vorher selber gepölt haben, weil es da 3 Bier gibt, 4 andere Dullis wie uns und Fans im Stadion, dann hätten wir das Ganze schon irgendwie mitgenommen.
Aber das ist der Punkt, wie bindet man die Leute, wie bindet man die Jugend an seine Vereine? Das ist eigentlich das, was jeder Verein aus diesem Super League-Ding mitnehmen muss. Und aufwachen muss und sich überlegen muss, was machen wir eigentlich für den Nachwuchs, um auch in 10 oder 20 Jahren noch Zuschauer zu haben, die halt eben nicht 70 und 80 sind.
Gar nicht entgegenwirken. Deswegen, ich habe auch überhaupt nicht das Gefühl eines Erfolges gestern gehabt, sondern die haben einfach ganz kurz mal mit dem Dolch den Paravent aufgeschnitten und wir konnten einmal durchgucken in eine Zukunft, die uns ohnehin bevorsteht.
Ja.
Das wurde beendet, aber es wurde letztendlich nur vertagt. Das ist das Unausweichliche. Der Fußball wird sich in den nächsten 5 oder 10 Jahren dahin entwickeln. Wie wir damit umgehen, ist dann unsere Sache und wir werden damit umgehen. Aber ich glaube nicht, nur weil die Super League jetzt gestorben ist innerhalb von 2 Tagen, dass sie vorbei ist als Idee. Das wird es ganz schnell wiedergeben. Und dann mächtiger als zuvor.
Ja.
Und wir werden trotzdem erstmal kotzen, wenn diese, weiß ich nicht, 350 Champions League-Spiele plötzlich stattfinden. Wenn wir dann sagen, toll, Ferencváros Budapest gegen Anorthosis Famagusta in der ersten Champions League, das gucke ich aber unbedingt in der Kneipe.
Ja, so ist's.
So ist's. So.
So, jetzt haben wir noch 5 Minuten. Ja. Dann kommt nämlich mal wieder ein MML Classic. Dann muss ich nämlich los.
Ja. Du hast diese Runde ja einberufen, weil wir ja auch gesagt haben, also erst haben wir gesagt, wir machen Super League Special und dann ist währenddessen aber Schalke in die zweite Liga gegangen mit 13 Punkten.
Völlig überraschend.
Ja.
Du hast es vorausgesagt an dieser Stelle nochmal. Zu Beginn der Saison hat Micky Beisenherz gesagt, ich glaube, dass Schalke absteigt.
Guck mal an. Ich kann mich nicht daran erinnern.
War das vor oder nach dem 8:0 gegen die Bayern? Ach so.
Da war noch nicht ein einziger Ball gespielt.
Ja. Na, guck mal. Siehste. Schauen Sie. Ich hätte es nicht, ich kann mich nicht daran erinnern.
Man kann es ja so sagen. Der erste FC Nürnberg, der Hamburger Sportverein, der FC Schalke 04, die großen Meister von damals, sie sind alle wieder vereint in der zweiten Liga.
Und Hertha BSC.
Die beste zweite Liga aller Zeiten.
Der erste FC Kaiserslautern, nicht. Aber
es ist was so irre ist, was
ich empfinde keine Freude als Dortmund-Fan.
Nein, null. Ich auch nicht.
Wirklich bedauerlich. Ich finde, da fehlt der Bundesliga ein großer Club, ein Club mit toller Geschichte, mit tollen Fans. Das kann man als Fan der Bundesliga nicht gut finden.
Ich glaube, die Kollegen von FUMS haben geschrieben, heute ist gar keine Zeit für Häme, kommt einfach bald wieder.
Genau.
Und das ist eine Empfindung. Und was ich aber auch gemerkt habe, ist, also ich musste einmal schmunzeln, als ein User geschrieben hat, singen wir für die Schalke jetzt das Absteigerlied? Ja, das fand ich
ein sehr guter Gag.
Der Absteiger kommt.
Ja.
Was natürlich auch so ein bisschen anspielt auf diese ganze Kumpel- und Kohlevermarktung der letzten Jahre, die ja einfach hochnotpeinlich war am Ende. Ja. Wenn du so abgekoppelt bist von deinen Fans, was ja dann auch die Reaktion gestern gezeigt hat. Aber nochmal, egal ob du 10 oder 13 Punkte hast und egal ob du weißt, wenn wir jetzt noch ein oder zweimal verlieren, es ist wirklich vorbei. Der Moment, wo es dann wirklich...
Ja.
Unwiederbringlich vorbei ist, wo du keine Chance hast, wo du absteigst zum 4. Mal in der Vereinsgeschichte, das tut trotzdem weh. Und das habe ich gesehen heute bei den ganzen Reaktionen, kennen ja auch viele Schalker, jetzt gehen wir wirklich runter, jetzt sind wir ein Zweitligist. Ja. Das hätten wir niemals für möglich gehalten, dieser Schmerz. Und wer den weinenden Asamoah gesehen hat und wer gesagt hat, wer die Zitate von ihm, der dann auch sich vor die Kameras gestellt hat, gesagt hat, kann das alles nicht verstehen. Und jeder muss sich hier wirklich hinterfragen, wie das so weit kommen konnte. Und einfach diese Tränen, der sieht halt auch, dieser Verein hat so eine hohe Identifikation. Die Leute leben diesen Verein so sehr. Und jetzt gehen sie runter in die zweite Liga und waren nicht mal dabei. Sie konnten ja im Stadion nicht mal was ändern. Das ist eine Geschichte der Ohnmacht und so. Das kann einem als Fan, und mir steht das vielleicht bevor, weil in 4 Wochen, weil es ja genau anders läuft, als ich gesagt habe, habe ja gestern noch gesagt, wenn Hertha kann sich jetzt ausruhen, während Bielefeld und Köln alles verlieren. Jetzt haben Köln Leipzig geschlagen und Bielefeld Schalke. Das heißt, ich kann da in 2-3 Wochen, ist das Rehagel revisited.
Ich bin immer noch, ich bin fit. Ich kann immer noch sagen, attack, go.
Und das wäre mein 3. Abstieg mit Hertha BSC. Scheiße. Und das ist wirklich schmerzvoll. Und auf Schalke, ich kann es so nachvollziehen. Ja. Und wenn sogar die Häme aus Dortmund ausbleibt, dann siehst du, wie weit du gesunken bist und wie schwer das auch wird, zurückzukommen.
Ich war ja interessanterweise, ich war ja im Stadion, als der HSV abgestiegen ist in die zweite Liga. Und das hat mich tatsächlich nicht berührt.
Mhm. Ja gut, aber die haben ja auch schon jahrelang drum gebettelt.
Ja.
Also das muss man einfach auch sagen, auch das kam nicht plötzlich unerwartet, aber dagegen war ja das, was Schalke jetzt passiert ist, war ja wirklich Sudden Death im Gegensatz zum HSV, der jahrelang auch mit einer gewissen Hybris begleitet, nur wirklich drum gebettelt hat, endlich absteigen zu dürfen. Von daher war das dann, glaube ich, auch selbst auf Seiten der Fans, viele HSV-Fans haben ja damals auch gesagt, so, danke, haben wir es endlich geschafft. Ja. Jetzt wurde es auch langsam mal Zeit. Bei Schalke ist es ja schon noch ein bisschen anders. Die waren ja bis vor kurzem ja immer noch auf Tuchfühlung mit Champions-League-Rängen. Und dann kippte das so.
Wahnsinn. Das ist auch eigentlich das Selbstbild noch. Also wenn du einmal da, ich habe jetzt gerade für Olli Wurm an dem neuen Magazin 20 Jahre 4 Minuten im Mai, ist ja auch schon wieder 20 Jahre her, 2001, mitgearbeitet und war deswegen wieder an der Geschäftsstelle. Ich war auf dem Gelände, wenn man die Arena sieht, wenn man den Rest vom Parkstadion sieht, der eine Flutlichtmast von damals steht ja unter Denkmalschutz. Und man läuft darüber und die haben ja so viel auch neu gebaut. Und es ist alles... vermittelt alles den Eindruck eines internationalen Topclubs, weil es eben da auch so aussieht rund um die Arena. Und dann ist da aber diese Totengräberstimmung und es passt so überhaupt nicht zusammen.
Ja.
Es ist Wahnsinn. Also, dass das in so kurzer Zeit so runtergehen konnte, so abgewirtschaftet, so kaputt.
Ja, Menschen, was eine Scheiße, ne? Was wären Fußballclubs doch toll, wenn man sie einfach nur mit Algorithmen und Robotern bestücken würde, dann wäre das alles ein bisschen zuverlässiger, aber stattdessen stehen da plötzlich Menschen, die im Kollektiv funktionieren müssen und auf der Entscheiderebene hast du auch noch 2, 3 und die, wenn die zusammenkommen, Menschen, das ist auch eine Truppe.
Naja, sie funktionieren ja zumindest bei Schalke eben nicht im Kollektiv.
Nein, das ist genau wollte ich damit ausgedrückt haben.
Nein, aber auch in der Führung natürlich nicht. Ja, nein, ist ja null. Natürlich auch die Vereinsführung halt ist halt jahrelang kein Kollektiv gewesen, sondern es ist eine One-Man-Show gewesen für jemanden, dem es offensichtlich wichtig war, eben möglichst oft von der Kamera eingefangen zu werden, Interviews zu geben und eben...
Es sei denn natürlich, es geht um Fleischbetriebe und Infektion. Dann war es mit der Kamera vielleicht nicht
und so. Und eben Juwelier in den Logen halt sich auf die Schulter klopfen zu lassen.
Ich mach mein Ding, egal was die anderen sagen. Ne?
So halt.
Also insofern...
Ja, ich meine, Clemens Tönnies hat mich, als ich damals in der Loge auf Schalke war, als Stadtschreiber hat er mich begrüßt, weil er mich noch nie gesehen hatte mit den Worten, sag mal, bist du eine Zecke? Guten Tag, Herr Tönnies.
Vielleicht hat er auch gedacht, du bist Stadtstreicher.
Nee, hätte ich gesagt, nee, ich bin Hertha-Fan, hätte er mir direkt in die Fresse gehauen. Ja, das ist einfach so.
Also insofern, dieser Abstieg wird Ihnen präsentiert von Clemens Tönnies.
Ja.
Oder von Tönnies Fleisch oder whatever. Also das ist wirklich hart dran gearbeitet, haben sie auch. Sie haben halt nur spielerisch halt nicht über Jahre so gebettelt, wie der Hamburger Sportverein es getan hat. Aber trotzdem war es halt so, um den Satz noch zu Ende zu bringen, diesmal habe ich das Spiel nicht gesehen. Mhm. Also im Stadion ja sowieso nicht.
Ja, aber weil wir ab 5 gesoffen haben.
Jetzt hör doch mal auf.
Es
dann
ist gut jetzt.
So,
und ich will eure Säufergeschichten auch gar nicht hören. Ich bin doch nicht hierher gekommen und beraume eine Sondersitzung an, um mir dann hier eure Säufergeschichten anzuhören. Das ist ja nicht zu fassen. Ja,
nur weil du wieder nicht eingeladen gewesen bist.
Ja, das ist ja, die steht auf einem ganz anderen Blatt. Kommen Sie mir mit Corona und Infektionsschutz. Weil du
wieder mit Fleischhauer abgehangen ist, was auch nur ein Synonym für Clemens Tönnies ist.
Das ist... So, mir reicht das jetzt.
So. Komm doch hierher, um mich so, in diesem Sinne.
Ich mach mein Ding! Hat die Schwachmaten!
Tschüss!
Gute Mäuse, ich muss Pipi und dann muss ich Omelette machen.
Ja, sehr schön.
Damit wäre der Tag.
Sankt Pipi.
Also, bis denn. Tschüss.
Mare.
Tschüss.
Ciao, ciao. Lukas mit
Texten. Genau.
Ach, mit Lukas Texten? Ja, klar.
Ja, das ist nämlich auch was anderes. Ja. So, ziemlich viel schöner mit dem.
Du hast das Spiel ja gar nicht gesehen, Mike, ne?
Ja, und den Satz nicht zu Ende gebracht.
Ja, aber kannst das du passiert jetzt noch? Mir. Ich möchte ihn jetzt noch hören.
Nein.
Bitte, jetzt zier dich nicht so.
In dem Moment, in dem auf dem Handy Breaking News kam, Schalke ist abgestiegen, ohne das Spiel gesehen zu haben, das war ein Moment, der mich total berührt hat. Und der hat mich auch tatsächlich traurig gemacht. So, ich habe mich super gefreut für meinen Freund Markus Rejek, weil Arminia Bielefeld jetzt bei 30 Punkten steht. Aber das war ein trauriger Moment, muss ich einfach mal sagen. Das tat ein bisschen weh.
Ja, mir ging es tatsächlich auch so, weil Schalke eben auch, wenn wir jetzt gerade über 2001 gesprochen haben, über diese 4 Minuten und so. Die Eurofighter 97, das gehört auch zu meinem Aufwachsen mit dem Fußball dazu. Schalke gehört zu meiner eigenen Fanwerdung dazu, weil sie uns in der Vergangenheit so viele große Momente beschert haben. Das ist einfach in der Erzählung des Fußballs und in der Erzählung der Bundesliga ist Schalke ein ganz, ganz elementarer Teil und das wird fehlen.
Ja, absolut. Und vielleicht um den einen Punkt nochmal zu sagen, ich habe, man weiß ja, dass ich St. Pauli-Fan bin und hier in Hamburg lebe und man weiß auch, dass ich BVB-Fan bin, weil ich aus Ostwestfalen komme. Das ist immer so ein bisschen, das eine ist Herkunft und das andere ist da, wo ich jetzt lebe. Und in beiden Fällen war ich nicht lang genug da, um den jeweiligen Rivalen in irgendeiner Form zu verachten, zu hassen oder sonst was. Ich hasse den HSV nicht. Der ist mir nur irgendwann total auf den Sack gegangen mit dieser Performance in der Bundesliga. Und ich habe überhaupt gar keine negativen Gefühle gegenüber Schalke. Im Gegenteil, ich bin total froh, immer in Stadien zu sein, wo Westfußball gespielt wird und wo Fußball irgendwie auch so zelebriert wird, wie ich ihn kenne und wie ich damit groß geworden bin und aufgewachsen bin. Und deswegen ist das Westfußball ein schwarzer Tag gestern gewesen.
Ich sage aber, und da glaube ich fest dran, in 2 Jahren wird es wieder ein Ruhrderby geben und ich werde nach Essen fahren, wenn Schalke dort spielt. In diesem Sinne, ich wollte noch ganz kurz den Fans danken, weil wir
Bochum gegen Dortmund wird ja auch ganz schön.
den Fans kurz danken und noch eine Ansage machen für morgen.
Ja.
Also seit gestern ist das Buch ja raus. Ihr habt uns schon den Shop eingerannt. Sensationell.
Wir sind ausverkauft, ist das richtig?
Nein.
Nein.
Nein, nein. Es gibt noch ein paar restliche Bücher. Ich signiere gerade. Ja. Ich habe schon 60 Stück signiert vor der Aufnahme. Ich signiere nochmal 40. Es gibt noch Tassenbücher, also kommt gerne auf den Shop.
Aber nicht mehr viele. Das kann man,
aber nicht mehr viele.
Genau.
Aber genug. Aber nicht mehr viele. Ich wollte dir aber noch sagen, dass es morgen, weil das Buch ja jetzt im Handel ist, morgen gibt es einen kleinen Teaser aus dem Buch. Ich habe für alle MML-Ultras das Vorwort eingelesen. Gibt es morgen als kleine Sonderfolge für euch alle.
Sehr schön. Freue ich mich drauf. Zeitlupen.
Denn der Fußball schreibt die besten Geschichten.
Lukas Vogelsang als lustiges MML-Tassenbuch bei uns im Shop unter fußballmml.de. Und auch, muss man sagen, mal Applaus, Applaus, Applaus. Gerade eben habe ich gesehen, in die Top 500 bei Amazon eingestiegen, auf Platz irgendwie irgendwas, aber
auch
auf jeden
dank
Fall.
Unser, und vor allem dank unserer Fans, ja. Das muss man einfach an dieser Stelle
also
sagen.
Großer Erfolg, tolles Buch, unbedingt reinschauen, reinlesen vor allen Dingen und vor allen Dingen kaufen, weil da stehen die Geschichten drin, die eigentlich den Fußball letztlich so schön gemacht haben, wie auch das, worüber wir gerade geredet haben. Und insofern, tolles Buch.
Vielen Dank, Mike.
Immer gerne.
Wir hören uns bestimmt, wenn der hat ja Beisenherz jetzt schon geschrieben, Brennpunkt. Brennpunkt zum Brennpunkt.
Möglicherweise. Und erinnert euch noch ganz kurz, Volkswagen Tailgate Tour zum Halbfinale DFB-Pokal, wenn ihr Fan seid von Holstein Kiel, von Borussia Dortmund, von Werder Bremen oder von, was haben wir noch, von RB Leipzig, dann schreibt uns auf den sozialen Kanälen @fußballmml. Unter anderem bei Instagram oder bei Twitter oder bei Facebook. Schreibt uns einfach, wenn ihr Lust habt, Teil der Volkswagen Tailgate Tour am wahrscheinlich 2. Mai zu sein.
In der Mario-Barth-Kampfbahn.
In der Mario-Barth-Kampfbahn. Vorfreude auf das 78. DFB-Pokalfinale und natürlich Rückblick auf die beiden Halbfinals zwischen RB Leipzig und Werder Bremen und zwischen Borussia Dortmund und Holstein Kiel. Ich freue mich drauf, freue mich, euch kennenzulernen und mit euch zusammen die Volkswagen Tailgate Tour zu begehen.
Herausfahren.
So, jetzt haben wir es, oder?
Mach, komm.
Bis dann. Tschüss.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.